Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ich freue mich über die, die heute hier anwesend sind. Ich freue mich über die Zuschauer am Livestream, die heute in der Überzahl sein werden. Ihr merkt, dass es einige Konkurrenzveranstaltungen gibt, dass einige bei uns fehlen. Ich freue mich, dass ihr noch da seid und dass wir uns heute über ein, ich glaube, wichtiges Thema unterhalten können miteinander. Ich möchte euch ein bisschen erzählen aus dem Beginn meines offiziellen Glaubenslebens. Offiziell daher, dass ich mit meiner Taufe starten möchte. Das ist inzwischen ein Vierteljahrhundert her. Ich habe nochmal nachrechnen müssen, ich konnte es gar nicht glauben. Es sind inzwischen 25 Jahre, dass ich getauft bin. Das war eine Woche nach meinem 18. Geburtstag. Damals bin ich in das Taufbecken gestiegen und habe ganz offiziell den Bund mit Gott geschlossen. Das war aber nicht der Beginn meines Glaubenslebens. Den Glauben kannte ich von klein auf. Ich bin so aufgewachsen wie viele von euch auch im Glauben, in der Adventgemeinde, und ich bin sehr dankbar dafür. Ich konnte also sagen, als ich mich damals entschied für die Taufe, da wusste ich schon ziemlich genau, worauf ich mich einlasse. Und wie das in der Gemeinde oft üblich ist, so war es auch in meiner Gemeinde, wenn man langsam 16 Jahre alt wird, dann kommt die Frage, ob man nicht Bibelstunden haben möchte. Und so war das bei mir auch. Ich hatte Bibelstunden, ich hatte adventistische Erziehung, ich hatte Sabbat für Sabbat meine Gemeinde mit allen Geschwistern kennengelernt, und so wusste ich recht genau, um was es geht. Ich musste aber feststellen, dass es neben dem, was ich gelernt hatte, noch sehr viel gab, was ich nicht kannte. Darauf gestoßen wurde ich, weil ich in der Gemeinde immer wieder verschiedene Reibereien mitbekommen hatte, Streitereien. Und mein Gedanke damals war, wenn ich die Bibel gut genug kenne, also unser gemeinsames Glaubensfundament, dann muss ich doch damit jedes Problem lösen lassen. Und ich habe mir damals vorgenommen, in einem Jahr die Bibel durchzulesen, und habe das nach dem Kalenderzettel gemacht. Ich denke, viele von euch kennen das, vielleicht verfolgt ihr das System auch. Auf dem Kalenderzettel steht für jeden Morgen ein Abschnitt und für jeden Abend ein Abschnitt, und so hat man im Laufe eines Jahres die gesamte Bibel durchgelesen. Das habe ich mir vorgenommen und das habe ich dann auch so durchgezogen. Ich habe aber festgestellt, dass Wissen alleine nicht genügt, um Reibereien in der Gemeinde in den Griff zu kriegen. Mir ist bewusst geworden, dass es selten am Wissen liegt. Es gibt so viel mehr, was dafür sorgen kann, dass man sich nicht ganz so einig ist überall dort, wo Menschen zusammenkommen. Viel wichtiger war für mich dann nicht, Probleme lösen zu können, sondern was ich im Verlauf dieses Jahres und auch darüber hinaus immer wieder festgestellt habe, die unsichtbare Wirkung des Wortes Gottes. Ich denke, dass ihr wisst, wovon ich spreche. Ich hatte gerade morgens, wenn es zur Schule ging und eigentlich nicht viel Zeit war, wenn ich mir meine Verse oder das Kapitel im Neuen Testament vorgenommen habe, dann habe ich oft bemerkt, dass die Unruhe, die ich hatte im Blick auf die Schule, ich stand kurz vor dem Abitur und es gab Verschiedenes, was einem vielleicht Sorgen machen könnte, dass diese Unruhe einfach durch das Lesen beseitigt wurde. Bemerkenswert war für mich vor allem, dass es nicht an dem Inhalt des Textes lag. Da war also jetzt nicht gerade vielleicht ein besonders mutmachendes Wort: kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das war manchmal einfach ein Geschlechtsregister. Dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und lese ein Geschlechtsregister und spüre trotzdem diese beruhigende Wirkung auf mich. Ich habe mich dann versetzt gefühlt raus aus dieser Welt in eine andere und habe diesen Frieden gespürt. Da war für mich klar, dass das Wort viel mehr ist als nur Quelle der Erkenntnis. Es ist etwas, das unsichtbar auf unser Herz, unsere Gedanken, unseren Charakter, sogar auf unsere Gefühle einwirken kann. Und diese Wirkung war für mich, gerade als das ganz neu für mich noch war und ich das so ganz frisch erlebt habe, viel stärker als die Wissenszunahme, die auch gegeben war. Und ihr kennt das sicher, wenn man das erste Mal mit einem neuen Thema zu tun hat, die Wissenszunahme, die Wissenskurve, die steigt ganz stark an. So war das auch. Aber diese unsichtbare Wirkung, die habe ich als viel stärker empfunden. In der gleichen Zeit, ich ging noch zur Schule, habe ich auch den Religionsunterricht besucht. Ich war im protestantischen Religionsunterricht, und was dann in der 12. und 13. Klasse so ansteht, das ist dann die höhere Bibelkritik. Vorher ist es verschiedenstes anderes, aber dann geht es immer mehr darum, dass die Bibel nicht glaubwürdig ist. Und ich habe in diesem Jahr es geschafft, das erste Mal und das einzige Mal eine 5 aufs Zeugnis zu bekommen, ausgerechnet in Religion. Heute bin ich Prediger und unterrichte angehende Prediger. Aber wenn ich all meine Schulzeugnisse anschaue, die einzige 5, die ich kassiert habe, die war in Religion. Aus Protest. Ich habe nicht mehr teilgenommen an dem Unterricht, körperlich schon, aber sonst nicht mehr, weil ich mich so geärgert habe über die Inhalte, die ich dort hörte. Und dann muss man sagen, dann war ich mit einer 5 noch gut bedient, in Deutschland gibt's ja auch eine 6. Also für die Anwesenheit wurde ich honoriert. Außerdem war ich immer freundlich und höflich, aber mitgemacht habe ich nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass ich Mitschüler hatte, die mit dem Glauben gar nichts am Hut hatten. Sicher auch, weil sie den Glauben, weil sie die Bibel einfach nicht kannten. Und im Religionsunterricht haben sie den auch sicher nicht kennengelernt. Ich erinnere mich noch an einen von diesen Mitschülern, der vor der ganzen Klasse einmal ganz deutlich mit unserer Lehrerin sprach und sagte, wie können Sie Religionslehrerin sein, wenn Sie nicht mal an die Schöpfung oder die Sintflut glauben? Wie wollen Sie uns was über den Glauben beibringen, wenn Sie überhaupt nicht an die Bibel glauben? Und ich saß da und habe mir gedacht, wow, den Mut hätte ich auch gerne gehabt. Meine Klassenkameraden wussten, dass ich gläubig war. Sie wussten auch, dass ich für den Glauben einstehe. Aber in der Klasse, der Lehrerin gegenüber, den Mut hätte ich nie gehabt. Aber ich erinnere mich noch, wie beeindruckt ich davon war. Und dass ich nur sagen konnte, er hat so recht. Wie kann jemand da vorne stehen und nicht an die ersten Kapitel der Bibel glauben? An den grundlegendsten aller Berichte in der Bibel. Und ich spreche hier bewusst von einem Bericht, denn für viele ist dieser Bericht über die Schöpfung nichts anderes als eine Geschichte, ein Mythos, eine Legende, vielleicht ein Gleichnis, aber nicht das, wofür wir es als 7. Tags-Adventisten halten, ein Bericht von wirklich stattgefundenen Ereignissen. Aber man muss sich fragen, wenn man nicht an die vergangene Schöpfung glaubt, wie soll man dann an die Neuschöpfung glauben, an die Auferstehung? Wie soll man glauben können, dass Gott auch heute in unser Leben hineinsprechen und Dinge wirklich verändern kann, wenn man es ihm nicht zutraut, mit dem, was uns in den ersten Kapiteln der Bibel berichtet wird? Aber in der Christenheit heute ist das ein Thema, das schon als Tabu gilt. Es gilt als fanatisch oder fundamentalistisch, wenn man glaubt, dass diese Welt tatsächlich in 6 bzw. 7 Tagen geschaffen wurde. Ich zitiere aus dem Heft Idea, eine protestantische Zeitschrift aus Deutschland vom Dezember 2009. Und ich kann euch sagen, diese Haltung, die ich euch jetzt vorlesen werde, hat sich nicht geändert. Dezember 2009 aus der Idea. Eine Aussage des ACK-Vorsitzenden. Die ACK in Deutschland ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Die verschiedensten christlichen Kirchen sind hier miteinander verbunden, um ja verschiedene christliche Anliegen in der Gesellschaft umzusetzen. Da heißt es, Fundamentalismus und Kreationismus, also die Lehre, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen habe, wortwörtlich wie in der Bibel beschrieben, dürfen kein Einfallstor in die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland finden. Diese Ansicht vertrat der ACK-Vorsitzende, der braunschweigische Landesbischof Friedrich Weber aus Wolfenbüttel, auf der Mitgliederversammlung des Zusammenschlusses von 20 Kirchen und Freikirchen in Berlin. Gegenüber Idea sagte er, wer die Verbalinspiration der Bibel vertrete, bleibe hinter Martin Luthers Schriftverständnis und den von der Aufklärung gesetzten Standards zurück. Und er weise sich gegenüber der modernen Wissenschaft als nicht diskursfähig. Ich versuche das gerade mal in leichter verständlichen Worten wiederzugeben. Was er hier unterstellt, als der Vorsitzende von 20 verschiedenen Kirchen, die zusammenkommen, und hier sind vor allem protestantische Kirchen zusammen, die die Bibel eigentlich in ihrem Ursprung nach hochhalten müssten und auch darin natürlich das Verständnis des biblischen Schöpfungsberichts. Er sagt, wer die Schöpfung, wie in der Bibel berichtet, annimmt, so glaubt, wie es da steht, der glaubt offenbar an die Verbalinspiration, also dass jedes Wort der Schrift von Gott genau so eingegeben wurde. Das ist nicht unser Verständnis von Inspiration, das wird hier unterstellt. Und er sagt, dass damit die Standards von Martin Luther und der Aufklärung aufgegeben werden, beziehungsweise man hat sie nie erreicht, man bleibt dahinter zurück und ist nicht diskursfähig. Mit anderen Worten, mit solchen Leuten braucht man gar nicht reden. Man hat nicht die gleiche Diskussionsgrundlage. Er sagt weiter, Christen brauchen ein Fundament und das ist Jesus Christus. Jedoch ist jede Form des Fundamentalismus von Übel. Fundamentalisten lieben einfache Wahrheiten, dulden keine Gegenrede und sprechen anderen die Wahrheit ab. Ich kenne den Schöpfungsbericht von klein auf, schon von Kinderbibeln und aus der Kindersabbatschule. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das kein Märchen ist. Nach dieser Definition bin ich Fundamentalist. Und wenn wir 100 Jahre zurückgehen, müssen wir sagen, Fundamentalisten waren die, die sich tatsächlich an die Grundlagen, auch die Grundberichte der Bibel gehalten haben. Es war kein Schimpfwort damals, es war etwas, mit dem man sich gerühmt hat. Ich bin Fundamentalist, bedeutet damals, als es in den USA in den 1910er Jahren entstand, ich glaube noch an die fundamentalen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Inzwischen ist es zu einem Schimpfwort geworden. Und Fundamentalisten sind nicht einfach schriftgläubige Menschen. Fundamentalisten stehen in einer Ecke mit allen religiösen Fanatisten und Extremisten, die sich vielleicht mit einem Sprengstoffgürtel in einer Schule hochsprengen wollen. Das ist das, wo wir heute 100 Jahre später hingekommen sind. Und wenn eine solche Wortwahl hier mit Kreationsgläubigen in einem Satz verwendet wird, dann kann einem das Angst machen. Das ist jetzt knapp 16 Jahre her. Die Haltung hat sich nicht verändert. Die Haltung ist immer noch die gleiche. Wir müssen bekennen, wir sind Fundamentalisten nach dieser Definition. Einfach, weil wir glauben, dass die Schöpfung ein fundamentaler Bestandteil des Evangeliums ist. Ich glaube nicht, dass wir hinter Martin Luthers Schriftverständnis zurückbleiben. Martin Luther war überzeugt von der Schöpfung. Ich glaube, dass seine Nachfolger heute sich sehr stark entfernt haben von dem, was ihr Gründer damals sagte und glaubte. Ich glaube auch, dass sich Martin Luther heute im Grabe umdrehen würde, würde er so manche Aussagen hören, die die, die heute Protestanten sind, über ihn oder auch über die Bibel sagen. Ich glaube, als Adventisten sind wir noch mehr als nur fundamentalistische Christen im besten Sinne des Wortes. Denn wir glauben nicht einfach nur an die Schöpfung in 6 Tagen alles erschaffen, was wir sehen, was wir spüren, was wir vielleicht essen können. Ich glaube, es ist nicht schwer, an die Schöpfung zu glauben, die sichtbar und messbar ist. Ich glaube, es geht gar nicht anders als das. Jeder, der aufrichtig die Schöpfung betrachtet, damit meine ich Natur und die Umwelt, jeder, der das aufrichtig ernst denken betrachtet, der kommt nicht umhin, an einen intelligenten Designer zu glauben. Es gibt keinen Weg daran vorbei. Als Adventisten gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Wenn wir von der Schöpfung und dem Schöpfungsglauben sprechen, dann denken wir nicht nur an die 6 Tage, in der die materielle, die sichtbare Schöpfung geschaffen wurde. Wir glauben auch an den 7. Tag, wo etwas Immaterielles, Nicht-Sichtbares, Nicht-Messbares geschaffen wurde. Heilige Zeit. Und wir glauben so sehr daran, dass wir das sogar in unseren Namen aufgenommen haben. 7. Tags-Adventisten. Wir hätten ja auch sagen können, wir sind kreationistische Adventisten, schöpfungsgläubige Adventisten oder irgendein anderes schönes Wort. Wir sind 7. Tags-Adventisten. Wir glauben an die Schöpfung in ihrer Gesamtheit inklusive des Höhepunkts und der ist für uns nicht die Schaffung des Menschen, sondern die Erschaffung der Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott in der heiligen Zeit, die wir am 7. Tag vorfinden. Das ist nicht messbar. Und trotzdem glauben wir daran. Wir gehen also noch einen Schritt weiter, würde ich sagen. Also unsere christlichen Brüder und Schwestern, die die Schöpfung glauben, aber den Schöpfungssabbat nicht annehmen. Als Adventisten glauben wir auch, dass wir eine ganz besondere Botschaft zu verkündigen haben. Ich denke an die Predigt von vor 3 Wochen, die mein lieber Bruder Christopher Kramp gehalten hat. Ich war nicht da, aber ich habe sie mir später angehört, weil sie mir so empfohlen wurde. Und ich kann ihm nur recht geben, wir haben eine Botschaft, eine Dreiengelsbotschaft, die Nöte, die Sehnsüchte, die Trends unserer heutigen Zeit beantworten, wie keine andere Botschaft. Gott hat uns gerufen, eine Zeit der Orientierungs- und Haltlosigkeit, in einer Zeit, in der man nicht einmal mehr glaubt, ob man wirklich Mann oder Frau ist. Der Titel, den ich ausgewählt habe für die Predigt heute, klingt vielleicht ein bisschen reißerisch, aber er trifft das, worum es mir geht. Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat im Programm. Der Titel ist von der LGBTQ-Bewegung zum Sonntagsgesetz. Ich habe ein paar Leuten diesen Titel vorher gezeigt und gefragt, ob das vielleicht zu sehr Bild-Zeitungs-Style ist. Ob ich vielleicht vorsichtiger sein müsste. Die Fragen, die ich erntete, war, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und vielleicht geht's euch ganz genauso und ich werde euch sagen, was das eine mit dem anderen zu tun hat. So viel nur vorweg. Wir leben heute in einer Zeit, in der man das, was in der Menschheit nie in Frage gestellt wurde, nämlich, dass es am Anfang eine Schöpfung gab, egal welch heidnischer Glaube, es gab immer einen Anfang und da gab es immer einen intelligenten Designer, egal wie man diese Gottheit genannt hat, dass das in Frage gestellt wird und sogar etwas, das doch jeder an sich ohne Probleme entdecken kann, nämlich bin ich männlich oder weiblich. Wenn wir anfangen, solche Grundwahrheiten in Frage zu stellen, dann gibt es nichts mehr, was noch heilig wäre. Schon gar nicht der Sabbat, der nicht messbar ist, der immateriell ist. Wir haben eine besondere Botschaft. Ich möchte mit euch heute nur die erste davon näher anschauen. Offenbarung 14, die Verse 6 bis 7. Ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Ich hoffe, dass euch der Text schon so geläufig ist, dass ihr ihn auswendig mitsprechen könnt. Ich fand die Gedanken interessant, die Christopher geäußert hat, bei diesem Ich sah schon stehen zu bleiben und sich bewusst zu machen, dass Sehen mehr ist als Hören. Dass ihr wirklich verstehen müsst, was da drin steckt in dieser Botschaft. Und ich hoffe, dass ich mit der Predigt heute da etwas mehr noch euch helfen kann, hineinzukommen, das etwas mehr zu vertiefen und zu verstehen, dass es wirklich darum geht, diese Botschaft. Ich denke da an Johannes 6, wo Jesus sagt, sein Fleisch und Blut müssen zermahlen werden, dass wir auch diese Botschaft, das ewige Evangelium mit unseren Zähnen, bildlich gesprochen, zermahlen müssen, um sie richtig verdauen zu können. Nicht nur schnell hinunterschlingen und vielleicht in zwei Verse wie die hier, die wir schon so oft gehört haben, auswendig mitplappern, ohne wirklich zu verstehen, was da drin steckt. Und es ist eine Menge, was hier drin steckt. Ich werde nur Einzelnes herausgreifen. Zum einen, in Vers 6 ist die Rede von dem ewigen Evangelium. In der gesamten Bibel haben wir diese Kombination nicht. Das gibt es nur hier. Das ewige Evangelium. Und das muss uns schon aufhorchen lassen, dass wir uns hier offenbar in einer Zeit befinden, in der das Evangelium ganz, ganz kritisch attackiert wird. Wenn es nötig ist, das ewige Evangelium wieder auszupacken und mit dem, was in dieser Zeit, in unserer Zeit verkündigt wird, zu vergleichen und bewusst zu machen, das Ewige sieht aber anders aus. Das, was verkündigt wird, ist nicht mehr das Original. Wir hören, dass es an alle geht, Nationen, Stämme, Sprachen und Völker. Das bedeutet, hier ist niemand ausgenommen, auch die Christen in den verschiedenen Stämmen, Sprachen, Völkern sind nicht ausgenommen. Die Botschaft hier, die geht ganz besonders an die Christen, würde ich sogar sagen. Denn wenn ich mir anhöre, was der Engel hier mit lauter Stimme schreit, zwischen Himmel und Erde, so dass es jeder hört, auch von der Akustik her, der beste Platz, dass es jeder hört, ist oberhalb von allen Gebäuden, über allen Menschen, von oben nach unten rufen. Also hier wird wirklich ganz klar gemacht, diese Botschaft muss von jedem gehört werden. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber das, was jetzt folgt, ist es nicht mehr. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Woran die Menschen heute nicht mehr glauben, oder nur noch wenige, ist, dass Gott tatsächlich als Richter sich kümmert um das, was in dieser Welt geschieht. Dass er Ungerechtigkeit nicht ungesühnt lässt. Und dass ihm so wichtig ist, dass er sogar eine Stunde dafür bestimmt hat und sogar schon fast 2000 Jahre, bevor es soweit war, über 2000 Jahre sogar, vorher angekündigt hat, wann es soweit sein würde. Und der andere Teil, der hier genannt wird, der war die längste Zeit der Menschheitsgeschichte selbstverständlich, ist es heute aber nicht mehr. Gott anbeten als den Schöpfer. Es ist richtig und gut, dass wir als Adventisten aus dieser Botschaft die Sabbatwahrheit herausnehmen. Der Sabbat steckt hier drin, denn der Sabbat ist der Gedenktag der Schöpfung. Im vierten Gebot wird dieser siebte Tag begründet mit der Schöpfung. Und jedes Mal, wenn ich den Sabbat halte, bekunde ich damit ganz praktisch, Woche für Woche, dass ich an diesen Schöpfergott glaube und dass ich ihm die Ehre gebe. Aber ich glaube, dass das nicht das Einzige ist. Ich glaube, dass neben dem Sabbat hier noch mehr drin steckt, was in unserer heutigen Zeit ganz besonders relevant ist. Schauen wir uns die Formulierung näher an. Hier wird ja nicht so formuliert, wie wir es im vierten Gebot kennen. Es ist fast exakt wie das vierte Gebot, aber nicht ganz. Wir hören hier in Vers 7, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Im vierten Gebot haben wir eine kleine Abweichung. Im vierten Gebot haben wir Himmel und Erde und Meer und alles, was in ihnen ist. Alles, was diese Erde erfüllt. Aber in der ersten Engelsbotschaft ist die Rede von den Wasserquellen. Diese Engelsbotschaft ruft uns auf, den Blick ganz zurückzurichten. Zum Beginn, zur Schöpfung. Gott als Schöpfer ehren. Wenn wir den Blick ganz zurückwenden und nach Wasserquellen suchen, wo sie das erste Mal erwähnt werden, dann ist das im Zusammenhang mit der Sintflut in 1. Mose 7, Vers 11. Die großen Brunnen der Tiefe wird dort übersetzt. Das ist Gerichtsgeschehen. Hier kommt eine Wasserflut, um der Gottlosigkeit auf dieser Erde Herr zu werden. Das ist genau der gleiche Kontext wie in der ersten Engelsbotschaft. Gerichtskontext. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Und dann ist die Rede von den Wasserquellen. Wenn ich mir das so vor Augen halte und mir dann noch einen anderen Endzeittext nehme, 2. Petrus 3, die Verse 5 bis 7, dann wird alles klar, was hier gesagt werden soll. 2. Petrus 3, Vers 5 bis 7 macht Petrus deutlich, in der Vergangenheit gab es schon einmal eine gigantische Veränderung auf diesem Planeten. Das Wasser, das in der Erde war, wurde entfesselt und hat zerstört, was auf der Erde war. Und er nimmt das als Vorbild für das, was in der Zukunft kommen würde und sagt, so wie das Feuer jetzt in der Erde ist, wird es am Ende das, was auf der Erde ist, vernichten. In dieser ersten Engelsbotschaft sind all diese Gedanken vorhanden. Wenn wir uns anschauen, was damals der Grund war, dass die Erde vernichtet werden musste, in der ersten Flut, der Flut aus Wasser, dann waren das nach 1. Mose 6, Verse 1 bis 3, fehlgeleitete Ehen. Es ging um das Thema Partnerschaft und Sexualität. Und was wir dort hören ist, dass man sich genommen hat, wen man wollte, auf wen man Lust hatte. Ich glaube, dass dieses Thema auch in dieser ersten Engelsbotschaft drinsteckt. Nicht nur der Sabbat. Der Sabbat ist sicherlich das Hauptthema. Aber der Sabbat führt zurück zur Schöpfung. Und in der Schöpfung haben wir als fundamentale Überzeugung des christlichen Weltbildes neben dem Sabbat, neben der Schöpfung insgesamt, auch die Institution der Ehe und die Schöpfungsordnung der Geschlechter. Ich glaube, dass wir als Adventisten zwei große Institutionen verkündigen müssen aus dieser Botschaft heraus. Den Sabbat und die biblische Ehe und das biblische Geschlechtsempfinden bzw. die Geschlechterordnung. Ich glaube auch, dass Jesus darauf anspielt, wenn er sich auf die Schöpfung bezieht in Matthäus 19. Ihr könnt gerne mit mir hingehen, Matthäus 19, die Verse 4 und 5. Der Kontext ist der Scheidebrief. Die Pharisäer sprechen ihn darauf an und wollen wissen, ob man sich aus jedem Grund scheiden lassen könnte. Und Jesus spricht jetzt hier nicht über 5. Mose 24, was er ohne Probleme hätte machen können. Er spricht hier über die Schöpfung. Und er sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein. Also wenn es um diese Einheit Mann und Frau, wenn es um Ehe und Sexualität geht, verweist er auf das Paradies, auf die Zeit vor dem Sündenfall und sagt, die Ordnung, die damals von mir, spricht er von seinem eigenen Handeln, für die Menschheit vorgegeben wurde, ist bis in die heutige Zeit hinein, Jahrtausende später, unverändert geblieben. In den letzten Jahren kam dieses Thema LGBTQ und alles, was dazugehört, in der Gesellschaft ja sehr stark auf. Ich muss schon sagen, propagandistisch. Wenn ich in Braunau über den Stadtplatz fahre, dann finde ich dort einen Regenbogen-Zebrastreifen vor. Wenn ich in Wien über eine Straße gehe und mir die Verkehrsampel anschaue, dann finde ich dort zwei Ampelmännchen vor, die beide männlich sind und die Hand halten. Oder die beide weiblich sind und die Hand halten. Das ist Propaganda, so empfinde ich das zumindest. Was in dem Zusammenhang von Christen gerne gesagt wird, ist, dass die Zeiten sich geändert haben. Dass das, was die Bibel noch vor 2000 Jahren im Neuen Testament gesagt hat oder vor 3500 Jahren von Mose niedergeschrieben wurde, einfach dem Zeitgeist widerspiegelt. Man muss es im Rahmen dieser Kultur interpretieren und verstehen. Für die damalige Zeit war das richtig, dass es solche Vorgaben gab, was geht und was nicht. Für die heutige Zeit aber nicht mehr. Schaue ich mir an, was Jesus hier macht, hätte er allen Grund gehabt zu sagen, die heutige Zeit ist anders, es ist nach dem Sündenfall, es ist viel schwieriger. Lasst euch scheiden, wenn es Probleme gibt. Nehmt euch, wen ihr wollt. Stattdessen geht Jesus zurück in die Zeit vor dem Sündenfall und sagt, was damals vorgegeben wurde, hat sich nicht geändert. Wir leben heute in einer Zeit, in der man Mann und Frau leicht als eine Rolle versteht und nicht mehr als eine Beschreibung der Identität, dessen, was Gott vorgegeben hat. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, hören wir, schuf sie von Anfang an als Mann und Frau. Ich habe nach der Elberfelder zitiert, die Elberfelder ist für die Genauigkeit der Übersetzung berühmt. An der Stelle hätte man ein bisschen genauer übersetzen können. Es wurde offenbar nicht für nötig gehalten. Wörtlich haben wir hier, er schuf sie männlich und weiblich. Genauso wie wir das auch in 1. Mose 1, Vers 27, dem Text, den Jesus hier zitiert, vorfinden. Männlich und weiblich. Und das beschreibt noch ein bisschen genauer, dass es um das, wie jemand gestaltet ist, geht. Und nicht einfach um das, was er vielleicht als Rolle für sich in Anspruch nimmt. Und da gibt es biblisch auch dann keinen Zweifel daran, dass es zwei Geschlechter gibt, die in der Ehe miteinander vereinigt werden. Das ist das biblische Geschlechts- und auch Rollenmodell, das uns vorgegeben wird. Interessant ist, dass das am Freitag passiert, am sechsten Tag. Mann und Frau kommen zusammen und der erste Tag, den sie gemeinsam erleben, 24 Stunden, ist dann der Sabbat. Auch hier sehe ich eine enge Verbindung zwischen diesem Geschlechtsmodell und der Ehe mit dem Sabbat. Sie feiern ihre Ehe, sie verbringen ihren ersten Ehetag miteinander als Sabbattag. Ich habe den Eindruck, dass Satan sehr fleißig dabei ist, sich auf die letzte große Auseinandersetzung einzuschießen. Wir glauben, dass diese letzte große Auseinandersetzung von der Frage um den Sabbat bestimmt sein wird. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das so sein wird. Die biblische Evidenz, die Evidenz, die wir im Geist der Weissagung haben, darüber hinaus noch so manches Politisches, lässt keinen anderen Rückschluss zu. Aber ich habe mir in den vergangenen Jahren immer wieder die Frage gestellt, und ihr vielleicht auch, warum hören wir dann nichts davon? Warum sehen wir diesbezüglich nur so wenig? Warum muss ich in den richtigen Telegram-Kanälen sein oder auf den richtigen YouTube-Kanälen unterwegs sein, um mal irgendwas bezüglich Sonntagsgesetzgebung mitzubekommen? Aber ich muss nur über eine Straße laufen, um mitzukriegen, was Richtung LGBTQ, Homosexualität und so weiter in unserer Gesellschaft geschieht. Das wird einem ja sehr stark aufgedrängt. Und so könnte man schon meinen, dass die letzte große Auseinandersetzung um die Glaubwürdigkeit der Bibel und auch die Bibeltreue eigentlich dieses Thema sei. Ich glaube, dass das eine das andere vorbereitet. Wenn ich mir anschaue, wie sich das eine entwickelt hat, glaube ich, dass das andere, die Sabbatdiskussion, die Fortsetzung sein wird. Wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, dann sehen wir, dass wir zunächst die Evolutionstheorie im 19. Jahrhundert hatten, die dazu führte, dass der Schöpfungsglaube in den Kirchen immer schwächer wurde. Das hat eine Weile gebraucht, bis sich das konsequent durchgesetzt hat. Und wir haben erst Ende des vergangenen Jahrhunderts auch in der katholischen Kirche päpstliche Aussagen, die sagen, es ist in Ordnung, an die Evolution zu glauben und nicht an die Schöpfung, wie sie buchstäblich in der Bibel steht. In anderen Kirchen war das schon viel früher möglich. Wir sehen, dass in der gleichen Zeit die Ausschließlichkeit einer Ehe zwischen Mann und Frau immer mehr ins Wanken geraten ist. Wir sehen, dass das, was jahrtausende lang zu den sichersten Überzeugungen der Menschheit gehört hat, immer mehr in Frage gestellt wurde. Und wir sehen in den wenigen letzten Jahren, dass dieses Denken nicht nur in der Gesellschaft geblieben ist. Wäre das nur Teil der uns umgebenden atheistischen Gesellschaft, könnte man das mit Bedauern irgendwie hinnehmen. Das Problem ist aber, dass dieses Denken immer mehr in unsere Gemeinde eindringt. Und das macht mir große Sorge. Ich glaube, dass es von vielen gar nicht bemerkt wird, dass es hier nicht einfach nur darum geht, zu diskutieren, wie man Römer 1 oder Levitikus 18 oder 20 auslegt. Ich glaube, dass vielen nicht bewusst ist, wenn wir in diesem Punkt einknicken und sagen, diese Schöpfungsordnung ist heute nicht mehr gültig, dann nimmt uns das komplett den Wind aus den Segeln, wenn wir eines Tages über den Sabbat diskutieren müssen. Wenn ich akzeptiere, dass man nicht mehr Mann oder Frau nach biologischem Geschlecht ist und damit natürlich auch die eheliche Ordnung vorgegeben ist, wie soll ich dann darüber diskutieren, dass der Sabbat als der siebte Tag der Schöpfung verbindlich ist und dass das Gesetz Gottes immer noch Gültigkeit besitzt, wenn er sagt, gedenke des Sabbattages? Wie will ich die Drei-Engels-Botschaft predigen, wenn ich schon an der ersten Botschaft scheitere, indem ich sage, ich nehme Gott nominell als Schöpfer an, aber inhaltlich übernehme ich nicht das, was uns von der Schöpfung in dieser Welt geblieben ist, die Geschlechterordnung und dann eben auch der Sabbat. Ich glaube, dass beides so eng miteinander verwoben ist, dass Satan erst das eine nimmt, wo wir vielleicht auch nicht so auf der Hut sind, weil dieses Thema nicht in Vom Schatten zum Licht oder anderen Schriften so deutlich angesprochen wird, dass aber, wenn das gefallen ist, das Thema, auf das wir warten, uns mit einer Wucht überraschen wird, dass wir vielleicht förmlich niedergeschlagen werden von dem, was dann plötzlich kommt. Und dass wir es dann ganz schwer haben werden, biblisch zu argumentieren. In den Endzeittexten des Neuen Testaments gibt es einen zentralen Begriff, der wie kein anderer sich als roter Faden hindurchzieht und immer wieder deutlich macht, worum es in der letzten Zeit ganz besonders geht. Ich greife hier nur einzelne Verse raus. Matthäus 24, die längste aller Endzeitpredigten, Vers 12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Die Gesetzlosigkeit. Und genau den Begriff, Anomia im Griechischen, haben wir dann auch in 2. Thessalonicher 2, in Versen 3, 7 und 8. Da hören wir, zuerst muss der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden sein. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Und Vers 8, dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und in diesem Text hier, in 2. Thessalonicher 2, wo wir jetzt dreimal hören, dass die Gesetzlosigkeit das Problem ist. Und damit greift Paulus diesen Gedanken von Jesus, Matthäus 24, auf die gleiche Zeit bezogen, die letzte, die Endzeit. In den nächsten Versen dort in 2. Thessalonicher 2 sagt er, das wird nicht einfach nur eine blanke, eine theoretische und vielleicht langweilige Lehre sein, die sich gegen das biblische Gesetz richtet. Nein, die wird ganz, ganz stark unterstützt werden durch Zeichen und Wunder. Er sagt dort ab Vers 9, er, dieser Gesetzlose, wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Und über die anderen, die nicht gerettet werden, sagt er dann, ihnen sendet Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit sie gerichtet werden. Alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust an der Ungerechtigkeit hatten. Entweder Liebe zur Wahrheit oder Lust an der Ungerechtigkeit. Die Zeichen und Wunder, die kommen werden, die werden so überzeugend sein. Er spricht hier nicht von irgendwelchen Taschenspielertricks. Das sind keine Fakes. Es macht keinen Sinn, hinzugehen und zu prüfen, ob die echt sind oder nicht. Die werden echt sein. Sie werden übernatürlich sein. Aber sie werden nicht von Gott sein, sondern von Satan. Wenn wir dagegen immun sein wollen, gegen die Überzeugungskraft von solchen Zeichen, dann muss die Liebe zur Wahrheit in uns trainiert sein. Sie muss so stark sein, dass die Lust an der Ungerechtigkeit, die propagiert wird, ihre Macht in unserem Leben, in unserem Denken nicht entfalten kann. Aber das muss trainiert werden. Und ich glaube, dass wir gerade trainiert werden, auch als Gemeinde. Ich glaube, dass unter anderem das Thema LGBTQ dazu dient, dass wir uns intensiver mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Dass wir uns intensiver mit der Frage nach der Kulturgebundenheit auseinandersetzen. Damit meine ich, ob gewisse Abschnitte in der Bibel vielleicht nur kulturell zu verstehen sind oder haben sie Ewigkeitswert. Ist es ein Prinzip, das unveränderbar ist? Und darüber diskutieren wir ja auch, wenn es um 3. Mose 18 beispielsweise geht. Aber nicht nur da, wir haben auch andere Texte in der Bibel, wo wir die gleichen Dinge diskutieren. Ich glaube, dass wir damit vorbereitet werden, die Liebe zur Wahrheit zu stärken, um in den Momenten, die uns erwarten, stehen bleiben zu können, nicht umgeworfen zu werden, weil wir unser Fundament, nämlich ein So spricht der Herr, aus den Augen verloren haben. In Matthäus 7, ab Vers 20, sagt Jesus wiederum im Blick auf die Endzeit, denn er spricht hier von seiner Ankunft und wie er denen begegnet, die kurz vor seiner Ankunft noch gearbeitet haben für ihn. Da sagt er, Matthäus 7, Vers 20, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Zwei Beobachtungen zu diesen Aussagen hier. Das eine ist, warum haben wir hier Herr, Herr? Im Neuen Testament ist das nicht üblich. Wir sprechen einfach von dem Herrn, Kyrios. Hier haben wir das gleich zweimal. Das haben wir aber ganz oft im Alten Testament. Wenn von dem Adon, dem Herrn Yahweh, gesprochen wird. Adonai Yahweh, mein Herr Yahweh. Ich glaube, dass Jesus genau darauf anspielt und hier bewusst macht, da sind Leute, die kennen natürlich die damals gegebene Heilige Schrift, das Alte Testament. In prophetischer, göttlicher Voraussicht auf die Endzeit bezogen, dass er damit auch bewusst macht, er redet nicht nur von den Christen, die sagen, das Alte Testament ist abgetan, nur noch das Neue gilt. Es gibt ja genügend von denen. Sondern er spricht auch die an, die sagen, Moment, das Alte Testament ist immer noch wichtig. Und so wird Jesus hier auch als der Gott des Alten Testaments angesprochen. Adonai Yahweh, Herr, Herr. Ich denke, dass man das da auch rauslesen kann. Wir haben es also mit Christen zu tun, die Altes und Neues Testament gemeinsam als Glaubensgrundlage betrachten. Und mit solchen, die sogar große Zeichen und Wunder in seinem Namen gewirkt haben. Jesus nennt sie Übeltäter. Hier müsste man wörtlich genauer übersetzen, das geschieht leider in keiner der deutschen, gängigen deutschen Übersetzungen. Wörtlich heißt es hier, ihr Gesetzlosigkeit Praktizierenden. Jesus macht auch hier dieses Thema wieder deutlich. Dieses Schlagwort, das wir in anderen Endzeittexten haben. Es geht um die Frage der Gesetzestreue oder Untreue. Wieder verbunden mit Zeichen und Wundern. Diese Menschen werden vor Jesus stehen und sagen, ich habe doch so große Zeichen für dich gewirkt und sie haben das aufrichtig getan. Aber das Gesetz war ihnen egal. Die Zeichen und Wunder waren wichtig und das war für sie Glaubensbestätigung. Das Gesetz war nicht ihre Glaubensgrundlage, sonst würde Jesus sie nicht ihr Gesetzlosigkeit Praktizierenden nennen. Und damit macht er deutlich, worauf es ankommt. Wie Paulus in 2. Thessalonicher 2. Es kommt nicht auf unser Bekenntnis an. Wir können uns siebenten Tags Adventisten nennen. Wir können uns auf die 28 Glaubenspunkte taufen lassen. Wir können sagen, wie unsere Pioniere damals, unser Credo ist alleine die Heilige Schrift. Und damit sprechen wir auch mit Martin Luther, der auch sagte, sola scriptura, tota scriptura, sola fide und solus Christus. Das alles hilft überhaupt nichts, wenn der Inhalt der Heiligen Schrift abgetan wird, indem wir sagen, das war damals so. Für heute gilt das nicht mehr. Wir leben in einer anderen Zeit. Und wenn ich das als Historiker sagen darf, man lebt immer in einer anderen Zeit. Geht nur 50 Jahre zurück oder geht sogar 100 Jahre zurück. Was für eine andere Zeit. So Gott will, werde ich noch 50 Jahre leben. Das wird wieder eine ganz andere Zeit sein. Muss ich denn jedes Mal neu schauen, welche Verse in der Bibel für mich relevant sind und welche nicht? Ich glaube, dass die Abschnitte, die wirklich kulturgebunden sind, im Kontext so deutlich an die Kultur gebunden sind, dass keiner zu zweifeln braucht. Ich glaube aber, dass anderes, wie der Schöpfungsbericht, so unzweifelhaft ewig ist, dass auch da niemand zweifeln braucht, dass es immer noch Gottes Wille ist. Schon gar nicht, wenn Jesus Jahrtausende später Bezug darauf nimmt und sagt, männlich und weiblich, so hat Gott sich das gedacht. Ich halte es für ein Meisterstück der Intelligenz Satans, dass er mit der Bibelkritik beginnt, um die Schöpfungskritik in die Kirchen zu bringen, dass er mit Evolutionstheorie aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, um diese Gedanken und diese Kritik in den Kirchen so stark zu verankern, dass man sich heute kaum noch wagt, über die Schöpfung zu sprechen, dass es sogar in dem Arbeitskreis der christlichen Kirchen in Deutschland vor gut 15 Jahren heißen konnte, wer an die Schöpfung glaubt, ist Fundamentalist, ist nicht diskursfähig, mit dem braucht man gar nicht mehr reden. Und dass es dann so weit geht, dass wir auch in den Kirchen das biblische Geschlechtsmodell und Ehemodell aufgelöst vorfinden, sogar propagiert vorfinden. Ich bin an verschiedenen Kirchen vorbeigefahren in den letzten Jahren. Ich bin in den drei deutschsprachigen Ländern recht viel unterwegs, sehe viele Kirchen, wenn ich dann auf dem Weg zu unseren Gemeinden bin. Und immer wieder sehe ich an diesen Kirchen Flaggen aufgehängt. Das ist euch sicherlich auch schon so gegangen. Regenbogenfahnen. Und dann steht vielleicht dabei, Gott ist die Liebe. Oder die Liebe deckt alle Sünde zu. Das ist inzwischen das, was man, wenn man nur vorüberfährt, als erstes wahrnimmt von den großen Kirchen. Zumindest etlichen, an denen ich vorübergefahren bin in Deutschland. Das ist aber nicht das Evangelium, das wir zu verkündigen haben. Wir haben ein ewiges Evangelium zu verkündigen, das den Schöpfer ehrt und die beiden großen Säulen der Menschheit und der Menschlichkeit. Das ist die Grundüberzeugung, dass es Mann und Frau gibt und das ist die Grundüberzeugung, dass es gesegnete, heilige Zeit gibt, in der wir Gott ganz besonders begegnen. Ich habe vorhin Matthäus 24 zitiert. Ich möchte dort gerne auch den nächsten Vers zitieren, Vers 12 und Vers 13. Dort sagt Jesus, weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn wir als Adventisten an das Ende denken, dann denken wir an das Sonntagsgesetz. Einige andere Dinge auch. Aber ganz häufig kommt dieser Gedanke, Sonntagsgesetz, letzte große Verfolgung, da müssen wir durchhalten, dann werden wir gerettet. Ich glaube, dass die ganze Aggressivität, die man heute in der Gesellschaft erlebt, wenn es um das Thema LGBTQ geht, gegen jeden, der so intolerant ist, einfach nur zu sagen, ich glaube, es gibt nur zwei biologische Geschlechter. Ich glaube, dass diese Aggression sich in dem, was wir dort erleben, übertragen wird auf die, die den Sabbat halten. Weil das die gleichen Leute sind, die ich in die gleiche Kerbe schlagen, nämlich in den Fundamentalismus zu glauben, dass die Schöpfung, wie sie in der Bibel berichtet ist, tatsächlich Glaubensfundament ist, unverrückbar, unwandelbar, ewig. Und weil für jeden, der versteht, was dort steht in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, auch klar ist, dass dieses moderne gesellschaftliche Denken, was LGBTQ angeht, nicht vereinbar ist mit dem, was von der Schöpfung ausgesagt wird, was der Schöpfer Gott in die Ehe hineingelegt hat und damit auch nicht vereinbar mit dem Halten des Schöpfungsgedenktages, des Sabbattages. Ich wünsche mir, dass wir hier aufmerksam sind, dass wir uns nicht reinziehen lassen in Diskussionen, die letztlich aufreibend, aber auch mühsam sind. Ich glaube, dass wir vorsichtig sein und immer darauf hinweisen müssen, dass die Schöpfung wirklich so stattgefunden hat. Und dass neben dem Sabbat auch das Ehemodell und die Geschlechterordnung zu dem großen Kampf in der letzten Zeit gehört. Ich wünsche euch, dass ihr treu bleibt in allem, was die Heilige Schrift uns zu sagen hat. Ich wünsche euch, dass ihr sie sehr gut kennt. Ich wünsche euch, dass ihr die Drei-Engels-Botschaft in aller Tiefe versteht, so dass ihr jedem, der Rechenschaft von euch fordert, diese Dinge auch in aller Gründlichkeit und Tiefe auslegen könnt. Und dass ihr nicht schwankend gemacht werdet mit jedem neuen Zeitgeist, der dahergeweht kommt. Wenn das heute das Gender-Thema ist, dann mag das morgen schon wieder was anderes sein. Aber es ist das gleiche Fundament, das angegriffen wird. Das Fundament, auf dem wir stehen. Und das sind die ersten beiden Kapitel der Heiligen Schrift. Alles Weitere baut darauf auf. Ich wünsche euch, dass dieses Fundament nie zerlöchert wird und dass ihr fest einsteht für das, was wir hier glauben. Und dass wir damit unserem Namen alle Ehre machen, siebenten Tags Adventisten zu sein. Schöpfungsgläubige. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.